Jeder Mensch braucht Gott. Und heute werden wir einen Menschen treffen. Wir kennen ihn eigentlich ziemlich gut, weil Jesus trifft ja immer wieder Menschen. Und auch heute trifft er jemanden, den er zurechtbringen will, den er einsetzen will, dem er einen Auftrag geben möchte. Ich lese euch den Text vor, den ich für heute als Predigtext habe. Er kommt aus Johannes 21. Und er ist ein Text, der kurz nach Ostern stattfindet. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Das Leben vieler Menschen ist zurzeit von Enttäuschungen geprägt. Sie sind durch manche Situationen doch sehr eingeengt. Der Urlaub kann nicht stattfinden wie geplant. In unserer Verwandtschaft musste eine Hochzeit verschoben werden. Großeltern können ihre Enkel zurzeit nicht sehen. Unser Abschluss vom biblischen Unterricht fällt am 6. Juni aus. Die Umstände und Ereignisse sind für viele Menschen frustrierend. Wobei, ich glaube, wir werden das alle einigermaßen gut überstehen. Viel schwieriger ist vielleicht die Situation, wenn der Frust über enttäuschte Erwartungen bis in unser eigenes Herz geht und wenn es bis in unsere Seele hineinreicht, wenn Versagen, Schuld und Scham die Oberhand gewinnen. Und so war es bei Petrus. Er hatte Jesus ja hoch und heilig versprochen, ihm treu zu sein. Ja, vor allem er wollte treu sein und dann hatte er sich von Jesus abgewendet. Ich kenne ihn nicht. Nein, ich kenne ihn nicht. Ich habe es euch doch gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Dreimal hat er Nein gesagt zu Jesus. Tief in seiner Seele sitzt jetzt die Enttäuschung über sein Versagen, die Enttäuschung über sich selber. Wie hatte er mit Leidenschaft hinter seinem Meister gestanden? Die Welt würde jetzt erobert werden können und er, der starke Petrus, wäre mitten dabei, an den vorderen Plätzen. Das war seine Idee, das war sein Plan, das war sein Wunsch. Aber heute, bei dieser Begegnung, die wir betrachten, wird Jesus ihm sagen: Petrus, als du jung warst, da gürtetest du dich selber. Das heißt, du hast dein eigenes Leben in die Hand genommen, du hast aufgrund deiner eigenen Kraft reagiert, du hast deine eigenen Pläne gehabt. Wenn du aber alt bist, und hier ist vielleicht gar nicht gemeint, dass jemand alt an Jahren ist, gebrechlich oder körperlich schwach, sondern wenn du reif bist, wenn du gelernt hast, wenn du vorangekommen bist in der Beziehung mit mir, Petrus, dann wird ein anderer dich gürten und führen, wohin du nicht willst, wohin du es vielleicht nicht geplant hast, aber wo es richtig ist. Ich möchte das mal so zusammenfassen. Wenn jemand bei Jesus vorne mitspielen will, in der ersten Reihe, dann muss er lernen, sich hinten anzustellen und auf seinen Ruf zu warten. Und das ist, was Petrus jetzt verstehen soll. Petrus, wenn du wirklich ein Werkzeug in meiner Hand sein möchtest, wenn du wirklich, Petrus, hier an dieser Stelle mit mir gemeinsam unterwegs sein möchtest, Petrus, dann reihe dich hinten ein. Petrus, dann sei einer, der mit mir unterwegs ist und der auf mein Rufen hört. Also, Petrus muss jetzt hier an dieser Stelle lernen. Viele Menschen sind von Gefühlen der Enttäuschung und Resignation sehr übermannt. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man enttäuscht sein könnte. Manchmal sind Menschen auch am christlichen Glauben enttäuscht, weil Gott vielleicht nicht ihre Gebete so erhört hat, wie sie es erhofft haben. Oder weil sie Menschen getroffen haben, die den christlichen Glauben nach ihrer Meinung nicht wirklich gut ausgelebt haben, die harsch waren, die Kritik geübt haben. Ich habe in letzter Zeit öfters Menschen getroffen, die gesagt haben, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Also wie die Menschen da mit mir umgegangen sind, das hat mir den Rest gegeben, das möchte ich nicht. Und ich sage dann in der Regel meistens, wissen Sie, schauen Sie nicht so sehr auf das Bodenpersonal, auf die Mitarbeiter Gottes, auf die Lehrlinge. Gucken Sie lieber auf Gott und auf Jesus, den Meister. Der sagt, wie es richtig geht. Er lebt ein Leben, das vorbildlich ist. Also viele haben Glaubensfrust. Manche haben Frust an der Arbeit. Die sagen, dieser Job, der bringt mich eines Tages noch um. Die haben wirklich Arbeitsfrust. Und manchmal gibt es auch Ehefrust, wo man denkt, meine Güte, dieser Mann, diese Frau, wie soll ich damit klarkommen? Es gibt Familienfrust, vielleicht gerade jetzt in der Zeit von Homeschooling und Homeoffice. Wenn das zusammenkommt, da kann ich mir vorstellen, wird es wirklich schwierig. Es gibt Altwerdenfrust. Denn Altwerden, hat neulich mal jemand gesagt, ist nichts für Feiglinge. Also, entweder wir machen uns jetzt auf und feiern kräftig, damit wir unseren Frust loswerden. Oder, wenn es geht, verreisen wir irgendwann oder setzen uns im Moment einfach in den Vorgarten und warten auf bessere Zeiten, die vielleicht kommen oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Die Jünger jedenfalls sind gute Deutsche. Sie gehen arbeiten. In Deutschland gehen die meisten Menschen arbeiten, wenn sie gefrustet sind. Sie versuchen, ihren Frust in der Arbeit zu überwinden. Auch Christen haben manchmal Zeiten, wo sie gefrustet sind. Und vielleicht bist du gerade auch in einer Lebenssituation, wo der Frust dich übermannt hat. Manchmal sitzen Christen in der Ecke und fühlen sich schuldig, sie fühlen sich beschämt und haben Selbstvorwürfe in sich und sagen, Gott kann mich bestimmt nicht gebrauchen. Ehe ich mich nicht bessere, kann ich den Glauben nicht wirklich leben und Gott nicht gefallen. Mit mir ist nichts los. Ich bin doch der letzte Versager. Mir kann nicht vergeben werden bei dem, was ich angestellt habe. Und wenn dann andere noch sagen, schau mal da, dieses Großmaul Petrus, wo er jetzt sitzt, dann ist er einfach im Keller. Ich glaube, wir können Petrus gut verstehen, der dann sagt, ach, dann gehe ich halt wieder an die Arbeit. Fischen kann ich, das habe ich gelernt. Also, ich gehe fischen und 6 andere gehen mit. Aber wir merken schon an dieser Geschichte, in jener Nacht fingen sie nichts. Das heißt, irgendwie war es doch erfolglos, es war fruchtlos, es war sinnlos, es war hoffnungslos. Und ihr Lieben, das stimmt. Mit uns alleine, selbst wenn wir uns haben, ist es immer noch hoffnungslos, weil der Wichtigste fehlt. Aber Gott sei Dank, Jesus ist da. Ich lese weiter aus dem Text. Johannes 21, 5 bis 14. Als es aber schon Morgen war, da stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See, also er schwamm ans andere Ufer. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. So spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wenn wir mit uns alleine sind und unser Leben alleine gestalten, wird es schnell erfolglos, fruchtlos, hoffnungslos und sinnlos. Aber Gott sei Dank steht einer am Ufer und ruft: Rechts auswerfen, rechts auswerfen. Was hat er gesagt? Rechts auswerfen? Das hatten wir doch schon. Was soll das? Macht keinen Sinn. Und wir merken, da ist ganz schnell unser Verstand, der dem Ruf Jesu entgegensteht. Es sind unsere logischen Gedanken, die unsere Handlungen blockieren. Und dann kommen wir eher zu einem Verstandesglauben anstelle eines Herzensglaubens. Viele Menschen leben eine Verstandesreligion. Sie denken, der Maßstab des richtigen Glaubens ist, mit dem Verstand zu erfassen. Sie möchten Gott gerne erkennen mit dem Verstand. Sie wollen Gott analysieren mit dem Verstand. Sie wollen forschen mit dem Verstand. Denn das haben wir gelernt. Logik ist alles. Verstand ist alles. Aber ihr Lieben, das ist uns ja klar. Gott lässt sich nicht analysieren. Man kann ihn nicht erforschen. Man kann ihn mit dem Verstand nicht erkennen, sondern man muss ihn mit dem Herzen annehmen. Gott lässt sich nicht analysieren, sondern nur im Glauben, im Herzen anerkennen. Das Herz muss geöffnet werden. Das Herz muss stark und fest werden im Vertrauen auf Gott. Und das Herz muss sagen: Ich will glauben, dass es Jesus ist, der auf mich wartet. Ich habe mir in den letzten Jahren angewöhnt, immer wenn ich mit Menschen in Kontakt bin und sie erzählen mir ihre Not vielleicht und sie sprechen darüber, dass sie irgendwann eine Hürde zu überwinden haben, dass ich auch den noch Nicht-Christen sage: Wissen Sie, Sie können mit Jesus darüber sprechen. Jesus ist immer da. Doch sprechen Sie mit ihm. Und manchmal nach einiger Zeit bekomme ich die Rückmeldung von Menschen, die sagen: Herr Schulz, ich habe Ihren Rat angenommen. Ich spreche jetzt mit Jesus. Wunderbar, bleiben Sie dran. Ich will glauben, dass Jesus immer da ist. Er ist ja immer gegenwärtig. Er ist doch auferstanden und er lebt. Ich will glauben, dass die Fische auf der anderen Seite sind, weil Jesus sagt, da musst du suchen. Ich will glauben, dass er mit meinem verdrehten Leben etwas anfangen kann. Ich will glauben, dass es einen Ausweg gibt aus meinen Enttäuschungen. Ich will mein Herz auf Jesus ausrichten. Und jetzt folgen wir Petrus, denn jetzt macht das richtig. Er springt ins Wasser. Er will zu Jesus. Er schwimmt als Erster raus. Naja, er liebt es, der Erste zu sein. Jetzt ist er auch mit Recht der Erste. Es ist gut so. Wir folgen ihm. Und da sieht er vor lauter Überraschung: Der Tisch ist gedeckt. Jesus gibt zu essen. Er hat das Frühstück schon vorbereitet. Er hat Fisch. Oh Wunder, wo hat er denn den Fisch her? Er hat Brot. Er lädt ein. Ein Männerfrühstück ist bei Jesus vorbereitet. Aber nicht nur für Männer, auch für Frauen, auch für Senioren, auch für Teenager, für Kinder, für Jugendliche. Für Singles, für Verheiratete, für alle ist der Tisch vorbereitet. Jesus lädt uns ein. Und dann sagt er: Friede sei mit euch. Das waren die Worte an jenem Osterabend, als er seinen Jüngern zum ersten Mal begegnet ist. Friede sei mit euch, denn das ist, was wir brauchen. Frieden für unsere Seele zuerst, damit wir in Ruhe essen können, damit wir in Ruhe unser Leben leben können. Damit wir in Ruhe auch solche Zeiten wie jetzt, Corona-Zeiten, überleben können und nicht, auch wenn wir vielleicht alleine sind, einsam sein müssen. Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen ja damals die Hände und seine Füße und sagte: Das ist für euch. Friede sei mit euch. Vergebung, Erneuerung eures Lebens. Er hat alles für uns. Jesus hat den Tisch schon längst gedeckt und ich weiß nicht, was du heute Morgen brauchst an Nahrung. Vielleicht brauchst du auch Frieden für eine bestimmte Situation, weil gerade irgendwo Stress ist oder Unruhe, äußerlich vielleicht oder innerlich in dir. Vielleicht brauchst du auch Frieden wegen irgendeiner Schuld und eines Versagens. Petrus brauchte das jetzt gerade. Vielleicht brauchst du Kraft für den anstrengenden Alltag, den du letzte Woche wieder hattest und du denkst schon mit Schrecken an die neue Woche. Dann brauchst du Kraft von ihm und auch die Geduld, auch die Gelassenheit. Er hat dein Leben in der Hand. Ich hatte euch letzte Woche mal ein Video, ein Musikvideo rumgeschickt. Ich singe das im Moment sehr viel. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Lenke mich, Jesus, ganz zu dir hin. Was brauchst du? Liebe für einen schwierigen Menschen? Was brauchst du? Der Tisch ist gedeckt. Selbst im Angesicht der Feinde, sagt der Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Das ist die Ausrüstung, das ist die Kraftzufuhr. Das ist, ja, die Ausrüstung, die wir brauchen. Ihr Lieben, Jesus gibt sich, selbst angesichts meiner Feinde, angesichts meiner Nöte, angesichts meiner Schwierigkeiten. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er gibt sich selber als Speise. Ich bin das Brot des Lebens. Wer davon isst, wird nicht mehr hungern. Er sagt, wer mein Fleisch isst, den wird nicht hungern. Denn mein Fleisch ist das Leben und mein Blut ist der rechte Trank. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, ich lese Johannes 6, Vers 55, und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ihr Lieben, das sind vielleicht komische Worte. Jesu Fleisch essen, was meint er? Na, dass wir ihn ganz und gar aufnehmen sollen in unser Herz, unser Wollen, unser Denken, unser Fühlen. Wir feiern doch heute das Abendmahl und das ist ein guter Moment, dass wir das nochmal so für uns vollziehen. Meistens verstehen wir das Abendmahl ja als ein Erinnerungsmahl für das, was in der Vergangenheit passiert ist. Jesus ist damals am Kreuz für mich gestorben, das habe ich angenommen und ich habe Vergebung meiner Schuld. Ja, und das stimmt auch. Was Jesus am Kreuz tat, das wollen wir heute feiern. Aber Jesus will dir im Abendmahl auch sagen, ich bin deine Speise für heute. Nimm das Abendmahl unter diesem Gesichtspunkt heute mal ein. Jesus sagt, dies ist mein Fleisch und wer mein Fleisch isst, der hat Gemeinschaft mit mir. Wer mein Fleisch isst, der hat das Leben. Danke, Jesus, ich nehme dich heute auf als mein Leben, als meine Kraftquelle. Danke, du bist da. Danke, du bist meine Nahrung, mein Lebensbrot. Ich habe heute alles, was ich brauche. Was Petrus auch braucht in dieser Begegnung mit Jesus, ist Vergebung. Denn er hatte versagt, schrecklich versagt. Er braucht wieder die Beziehungsklärung mit seinem Meister, dass wieder alles in Ordnung ist. Er braucht wieder Hoffnung. Und hätte er das Lied von Manfred Siebald gekannt, er hätte es vielleicht gesungen, nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan gegen deinen Willen, gegen deinen Plan. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenzen jetzt erreicht und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich tat? Doch, Jesus nimmt Petrus wieder an. Denn Jesus sucht das Herz und er sucht das Gespräch. Wenn wir an Vergebung denken, haben wir normalerweise ein ziemlich klares Konzept. Wir wissen genau, wie das funktioniert. Wenn einer schuldig geworden ist, dann wird er gefragt, sag mal, was hast du da getan? Bekenne es. Warum hast du das getan? Gib mir mal die Gründe. Was denkst du, was wir jetzt machen sollen? Wirst du dich bessern? Hört ihr das von Jesus hier in diesem Gespräch? Petrus, was hast du da getan? Warum hast du mich verleugnet? Willst du das beim nächsten Mal besser machen? Nein, Jesus braucht keine Versprechen von uns. Er will keine neuen Schwüre. Ach Herr, ich verspreche dir, ich bessere mich. Schwüre, die wir sowieso nicht halten können. Wir lesen. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, bis dahin hatte Jesus noch gar nicht mit Petrus gesprochen, da spricht er nun zu Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Was für eine Frage. Liebst du mich mehr, als diese Herr, ich Versager werde nach Liebe gefragt und ja, ich habe ja gesagt, Herr, wenn alle dich verlassen, ich halte fest an dir. Ob das eine Anspielung darauf ist? Und die Antwort von Petrus lautet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spannend ist noch, dass Jesus hier ein Wort gebraucht in der griechischen Sprache, Agape, eine Liebe, die nichts erwartet, die sich einfach verschenkt. Eine bedingungslose Liebe. Petrus, liebst du mich mehr mit bedingungsloser Liebe, als alle anderen mich lieben? Und Petrus antwortet mit, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe, wie man einen Freund lieb hat. Wie man einen Bruder lieb hat. Phileo, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, wie man einen Bruder liebt. Und nochmal sagt Jesus, Petrus, hast du mich lieb? Agape-Liebe? Und Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, wie man einen Bruder lieb hat. Phileo, weide meine Schafe. Wenn der Antrieb unseres Christenlebens etwas anderes als Liebe ist, wenn er vielleicht ängstliche Sorge ist, ob Gott wohl Gefallen an mir hat, ob ich auch seine Gebote erfülle, wenn er aus Scham oder Schuldgefühl Gott folgt, wenn er sich aus Pflichterfüllung in seine Aufgaben stellt, ihr Lieben, dann wird er das Ziel nicht erreichen, weil dann kommen wir nicht weit, dann sind wir bald frustriert. Wenn nicht Liebe der Antrieb des Christenlebens ist, dann wird er nicht durchhalten. Ist es aber Liebe, dann hat er Kraft für schwere Zeiten. Und das will Jesus wissen. Hast du mich lieb? Hast du eine Beziehung mit mir? Ist dir daran gelegen, mit mir in Verbindung zu sein, auch wenn du wieder versagst? Es erinnert ganz stark an Johannes 15, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, mein Vater der Weingärtner und jede Rebe, die in Verbindung mit mir ist, die bringt Frucht. Bleibt in mir und ich in euch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Bleib an mir. Das muss eine Rebe sein. Was für eine Leistung kann eine Rebe bringen, damit sie eine Weintraube hervorbringt? Was muss eine Rebe tun? Welche Aktivität muss sie ausüben? Muss sie sagen, ich will eine Weintraube hervorbringen, ich strenge mich an? Nein, das Erstaunliche ist, sie muss einfach Teil des Weinstocks bleiben. Im Garten meiner Mutter hatte ich manchmal die Aufgabe, irgendwie Unkraut zu jäten oder irgendwie etwas wegzuhacken. Und dann konnte es schon mal passieren, dass ich von irgendeinem schönen Blumenstock ein ganzes Stück Wurzel mit Stängel und Blüte weggehackt habe. Und naja, ich wollte nicht so gern, dass sie das sieht. Dann habe ich das einfach wieder dran gedrückt mit ein bisschen Erde. Aber meine Schandtat kam natürlich nach 2-3 Tagen raus, weil dieses Stück war nicht mehr mit dem Wurzelstock verbunden. Und es fing an zu welken. Die Blüte verwelkte, das Stück wurde trocken. Es war einfach eine Situation, wo klar war, hier war keine Verbindung mehr da. Wenn die Verbindung fehlt, dann fehlt das Wichtigste. Wenn unsere Verbindung mit Jesus aber stimmt, dann haben wir Kraft, dann haben wir seine Kraft, dann haben wir dieses, er salbt mein Haupt mit Öl, er schenkt mir voll ein, Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang, ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wenn die Verbindung stimmt, ist der Segen da. Friede, Einheit mit Jesus unterwegs. Ihr Lieben, ist doch auch so im Leben, oder? Wenn die Verbindung stimmt, mit unserem Nächsten, in der Familie, in der Ehe, wenn die Verbindung stimmt, in der Gemeinde, zwischen uns als Geschwister, wenn Einheit, Friede, gegenseitige Unterstützung, einander unterordnen da ist, dann haben wir Segen. Fehlt aber diese Verbindung, dann gehen wir getrennte Wege, dann streiten wir uns. Das ist in der Ehe so, das ist in der Freundschaft so, das ist in der Familie und in der Gemeinde so. Wenn aber Liebe da ist, wird sie sich in der Tat ausdrücken. Wo Liebe ist, wird die Tat nicht fehlen. Und jetzt noch das Unerwartete zum Schluss. Jesus beauftragt Petrus. Er spricht zu ihm zum dritten Mal: Gehe hin und weide meine Schafe. Jesus setzt Petrus als Hirten für andere ein. Er hat einen Auftrag für ihn. Und Petrus wird eine Säule in der Gemeinde. Wenn wir dann weitergehen in der Apostelgeschichte, merken wir, wie Petrus einige Wochen später an Pfingsten gebraucht wird als Werkzeug für viele Menschen. Und das ist die Frage, willst du das auch sein? Willst du ein Werkzeug sein, ein Tongefäß in der Hand des Töpfers, des Meisters? Dann lass dich einfach heute fragen, von Jesus, hast du mich lieb? Ja, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann halte die Verbindung und gehe weiter. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ihr lieben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Teamkreis, weide die Lämmer Jesu. Wir als Mitarbeiter der Gemeinde, wir weiden seine Schafe. Aber siehe auch die Menschen rechts und links von dir, die auch Schafe Jesu sein sollen. Die haben vielleicht die Stimme des guten Hirten noch nicht gehört. Sorge auch für sie, sorgt jetzt für sie. Geht hin, bringt ihnen eine Mundschutzmaske. Geht hin, fragt, was sie brauchen. Meidet die Orte und Personen nicht, wo Menschen Hilfe brauchen. Seid Hirten in dieser Welt. Manchmal singen wir doch, lass mich sein für die Welt wie ein Hirte, der für andere lebt, bete ich. Dafür will ich beten, dass wir Menschen sind, die aus der Liebe zu Jesus Hirten für andere werden. Herr Jesus, danke dafür, dass du den Petrus so in voller Liebe und in so viel Feinfühligkeit zurechtgebracht hast, dass er dich gut verstanden hat. Herr, du haust nicht mit dem Hammer drauf. Du bist der Herr, der wirklich mit liebevollen Armen uns begegnet und der uns einlädt, unser Leben mit dir in Verbindung zu bringen. Danke, Herr, für Vergebung und neues Leben. Und Herr, gebrauche uns als Hirten für diese Welt. Füreinander, auch für unsere Familien. Herr, wir geben unser Leben heute Morgen in deine Hand und danken dir, dass du es weiter gebrauchen und segnen wirst. Im Namen Jesu. Amen.